Ja, wir haben heute zwei Gäste im Studio und wollen über den derzeit in Stuttgart laufenden Prozess gegen die beiden Antifaschisten Jo und Di reden. Herzlich willkommen, könnt ihr euch kurz vorstellen?
Hi, hier einmal Niklas von der Roten Hilfe aus Stuttgart
und Marius von der Soli-Kampagne Antifaschismus bleibt notwendig.
Verhandelt wird im Prozess eine Auseinandersetzung am Rande einer der ersten sogenannten Querdenker-Demos im vergangenen Jahr in Stuttgart. Könnt ihr noch mal ganz kurz etwas zu den Personen erzählen, die da angegriffen wurden?
Es waren Mitglieder der Mitarbeitervertretung Zentrum Automobil. Das ist eine rechte Betriebsgruppe nach Vorbild des NSBO, die sich als Gewerkschaft darstellen, aber hauptsächlich eben für rechte Strukturen und rechte Propaganda im Betrieb Werbung machen und Leute akquirieren.
Bekannteste Gesichter sind da ja zum Beispiel Oliver Hilburger, so der Kopf dahinter, Bassist bei der Nazi-Band Neue Werte, die hat den Soundtrack zum NSU-Bekenner-Video geliefert. Da ist irgendwie der Christian Schickert dabei mit einer Vergangenheit in der verbotenen Viking-Jugend, Rico Heise, der Kontakt ins rechtsterroristische Platten-Online-Netzwerk hatte und.
Die Leute, die da angegriffen wurden, haben ja auch sehr interessante Anwälte, die teilweise ja auch zu rechts für die AfD sind. Könnt ihr über die was sagen?
Ja, zum einen ist es der Herr Manditsch, der ja bekannt durch die Freiburger AfD ist und vor allem durch sexistische, menschenfeindliche und rassistische Äußerungen aufgetreten ist. Der hatte ja auch mehrere Parteiausschussverfahren am Hals und ist deswegen auch freiwillig von der AfD ausgetreten. Ist auf jeden Fall ein einschlägig bekannter Nazi.
Genau, Nummer zwei ist der Löffler, seinerseits mittlerweile auch wiedergewählter Landtagsabgeordneter der CDU, der in der Vergangenheit auch immer wieder aufgefallen ist durch rassistische Äußerungen, vor allem beispielsweise gegen Cem Özdemir von den Grünen, und offensichtlich keinerlei Berührungsängste hat da im Prozess, offene Faschisten zu verteidigen, sondern das Ganze halt eher gelassen sieht und so den anwaltlichen Aspekt des Geldverdienens da in den Fokus rückt. Warum er das als Landtagsabgeordneter überhaupt noch macht und ob er da nicht Besseres zu tun hat, ist ja nochmal eine andere Frage.
Ja, und auch das Umfeld, was mit Ihnen sympathisiert, also mit Zentrum Automobil, spricht, glaube ich, für sich. Könnt ihr dazu was sagen, wer da rund um den Prozess öffentlich auftritt und sich solidarisiert?
Ich glaube, das sind tatsächlich einmal alle bekannten Namen und Gesichter der rechten und faschistischen Szene. Also angefangen irgendwie beim Dritten Weg, der jetzt bei einer Soli-Kundgebung aufgetaucht ist, bevor er wegen der AfD wieder gehen musste.
Geht weiter über die NPD mit der Marina Czernowicz von der NPD Ostalb, dann Michael Seibold von der Identitären Bewegung Stuttgart, dann die Herren Lobrecht, Vater und Sohn bei der AfD Villingen-Schwenningen und der Sohn auch Bundesvorstand der Jungen Alternative.
Genau, die beide quasi die Security für die drei Nebenkläger stellen. Das heißt, immer gemeinsam, teilweise auch in Begleitung eben der NPD-Vorsitzenden anreisen.
Auch interessant daran ist auch zu sehen, dass zum Beispiel die Freundin des Hauptgeschädigten auch zusammen eben mit der Frau Czernowicz der NPD und den beiden AfDlern zusammen auch anreist. Also da scheint auch ein enger Kontakt und Verhältnis da zu sein.
Also praktisch keine Berührungsängste und alles vertreten, was so im braunen Sumpf so sein Unwesen treibt. Sehr interessant. Okay, jetzt zum Prozessgeschehen. Wie habt ihr denn die ersten Prozesstage erlebt? Also gab es da solidarische Aktionen für die Angeklagten? Vor dem Oberlandesgericht in Stammheim wird es ja verhandelt und darüber hinaus auch?
Also zu jedem Prozesstag wurden bis jetzt jeweils eine Kundgebung organisiert. Es wurde versucht, eben auch die Plätze im Prozesssaal zu füllen, um die Angeklagten solidarisch zu begleiten und um gleichzeitig den Nazis keinen Raum zu geben, auch selber teilhaben zu können. Es war gepaart mit einem großen Pullenaufgebot jedes Mal. Mit Hamburger Gittern wurde da auch akribisch der Bereich vorne abgesperrt. Von den Nazis waren immer relativ wenig Leute da. Es waren letztens 8, 9 Leute, um eben die NPD-Personen mit dabei ist, aber hauptsächlich sind es eben die Freundin des Hauptgeschädigten, die eigentlich jedes Mal da ist, aber ansonsten tauchen die eher weniger aus. Beim ersten Prozesstag war es ganz interessant, dass da noch der selbsternannte Volkslehrer Nikolai Nerling aus Berlin auch extra angereist ist, der das für seinen Videokanal genutzt hat. Allerdings war da auch dieses Interesse wohl relativ schnell auch verebbt. Bei Soli-Aktionen ist es so, dass eben einerseits, wie schon genannt, im Prozesssaal drinnen Unterstützer und Unterstützerinnen sitzen und damit eben auch den Angeklagten Rücken stärken. Dann ist es zusätzlich auch so, dass der ja auch momentan immer noch in Untersuchungshaft sitzt, immer vor und nach dem Prozess quasi einmal aus dem Knast raus zu dem Gerichtsgebäude gefahren wird und dadurch die Möglichkeit ist, dass er draußen die Leute sieht und auch eben jedes Mal kurze Soli-Bekundungen stattfinden können und es eben auch sicherlich nochmal extra Mut und Kraft gibt.
Auf der anderen Seite ist natürlich sehr viel, also sehr deutlich erkennen und spürbar, dass das Ganze ein von allen Seiten politisch geführter Prozess ist und sich das halt auch irgendwie so komplett von dem Gerichtssaal bis vor den Gerichtssaal bis irgendwie in die Presse und sonst wohin zieht. Also jetzt am letzten Prozesstag, vor knapp 2 Wochen mittlerweile, wurde quasi nochmal im Gericht damit angedroht, dass sollte Solidaritätsbekundungen im Gerichtssaal geben, also beispielsweise geklatscht werden, wenn die aus dem Knast hereingeführt wird, dass es dann Geldstrafen bis zu 100 Euro oder quasi die Ersatzfreiheitsstrafe von einem Tag zu drohen beginnt. Und das natürlich auch eine Form ist, des Gerichts irgendwie quasi zu versuchen, mit der solidarischen Prozessbegleitung umzugehen. Die Bullen vorm Gericht machen da irgendwie das Zweite draus und umso wichtiger ist es halt, glaube ich, diese dauerhaft zu gewährleisten. Und sie zeigt ja auch ihre Wirkung, also sie offensichtlich ist sie erfolgreich.
Wird dann damit gedroht, die Repression auf die solidarischen Menschen, die sich mit den Angeklagten solidarisieren, auszuweiten oder wie?
Genau, das ist halt ein Versuch, irgendwie da die Solidarität zu brechen, glaube ich. Das andere ist irgendwie nochmal so medial, wobei es da gerade eher geschafft wurde, so ein bisschen das Bild von armen, unbewaffneten Gewerkschaftern, die zusammengeschlagen werden, zu brechen, weil genau das waren sie nicht.
Da wollte ich jetzt gerade zu übergehen. Gab es denn schon Aussagen von Zeuginnen oder von den Verletzten oder sonstigen Leuten, die das Verfahren beeinflussen? Du sagst, da kam einer bewaffnet zu der Demo.
Ja, also das ist ganz interessant, die bisherigen Zeugenaussagen, dass im momentan der Stand, dass keine belastenden Informationen rauskamen, die es irgendwie einen der beiden Angeklagten irgendwie nochmal stärker beschuldigt oder belastet hätten. Das Interessanteste war eben genau dass dieser Schlagring, der am Tatort gefunden wurde, wohl nachweislich an der Hand von Andreas Ziegler, dem Hauptgeschädigten, gefunden wurde. Er hat eine Zeugin ausgesagt, die ihn wohl vor Ort gefunden hat, dass der Schlagring auch wirklich an der Hand dran saß. Es wurden auch Handflächenabdrücke an dem Schlagring von dem Andreas Ziegler gefunden. Er hat zusätzlich auch Protektoren unter seinem einer Jacke getragen. Also da ist schon klar, dass es eben nicht die armen Gewerkschafter sind, sondern da war auch ganz gezielt und ganz bewusst wurde da eben mit Bewaffnung eben zu der Querdenken-Demo auch gegangen.
Also wenn ich auf eine Demo gehe, habe ich eigentlich nicht Protektoren an und Schlagringe. Das zeichnet schon ein deutliches Bild. Es gab noch eine andere interessante Aussage, in Anführungszeichen, durch einen Mensch vom LKA. Könnt ihr dazu was sagen?
Ja, die spannende Frage seit dem letzten Prozesstag, weil es eben gar nicht um die Aussage des LKA-Beamten Müller geht, sondern um die von ihm quasi betreute bzw. geführte Vertrauensperson, VP, die schlussendlich wohl der Grund ist, dass unser Genosse die in diesem Verfahren gelandet ist, weil eben sie ihn beschuldigt hat. Das ist auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, glaube ich, muss man darauf kurz eingehen. Also das eine ist natürlich, dass der LKA Müller da direkt mit einer Aussagebeschränkung aufgetaucht ist. Das heißt, quasi seine Aussage verlesen hat und auch keine weiteren Fragen mehr beantwortet hat. Was natürlich ein sehr einseitiges Bild immer in so einen Prozess wirft und auch nicht mehr sagen konnte als ja, der soll da dabei gewesen sein. Auf der anderen Seite ist jetzt quasi gerichtsbekannt, dass es wohl irgendwo so eine VP geben soll, wo ja die spannende Frage ist, wie man damit umgeht.
Genau, interessant ist dabei einfach auch durch diese Aussagebeschränkung, dass ja auch ganz viele Umstände gar nicht klar sind, wie es auch zu dieser Aussage kam und zu dieser Vertrauensperson. Also wird die bezahlt, bekommt die Geld dafür, war die Person angeblich selber dabei, hat sie es nur irgendwo aufgeschnappt und es sind ja auch ganz, ganz viele Punkte, die ja gerade für so einen hochsensiblen Prozess und für so eine Aussage natürlich auch eine Rolle spielen. Vor allem, wenn das, so wie es momentan ja erscheint, der Hauptbelastungspunkt ist, weshalb der die überhaupt eben vor Gericht steht.
Also immer wieder sind ja die Aussagen von so VPs in der linken Geschichte genau an so Fragen zusammengefallen oder auch von Kronzeugen zusammengefallen, weil eben dann doch klar war, dass es gar nicht um irgendwelche tatsächlichen Abläufe sonst wie ging, sondern um andere Motivationen. Also sei es irgendwie Druck ausgeübt wurde, Geld drüber gespielt wurde, da sonst was erpresst wurde auch und so weiter und so fort. Ich glaube, da ist es wichtig, bei aller Vorsicht sich halt auch erstmal als linke Bewegung nicht verunsichern zu lassen und jetzt nicht hinter jeder Genossin und hinter jedem Genossen Verräter zu sehen, weil das natürlich die Masche von Repression auch ist, also sie damit genau an ihr Ziel kommt, nämlich Unsicherheit zu stiften und irgendwie Misstrauen zu stiften und eben Solidarität zu verhindern. Und da müssen wir genau das Gegenteil machen.
Okay, und zeichnet sich eures Erachtens schon eine Strategie ab, die die Anklage verfolgt in dem Verfahren?
Die erste Strategie, glaube ich, weniger in Bezug auf die Anklage, sondern allgemein eben in dem Verfahren ist, eben darzustellen, einfach einen Bild oder ein Scheinbild von angeblichem linksextremistischen Terror aufzubauen und eben sich selber als harmlose Gewerkschafter darzustellen, als Betriebsarbeiter, die quasi von der IG Metall geleitet, da gezielt angegriffen werden. Das baut auf jahrelange Hetze, die IG Metall angeblich gemacht hätte, um eben oppositionelle Stimmen in der Gewerkschaft rauszubekommen, was natürlich völliger Quatsch ist und das Bild, wie schon vorhin gesagt, bröckelt ja auch. Allerdings ist es so, die Strategie vor allem da eben die IG Metall zu diffamieren und da eine angebliche Hetzjagd und Bedrohung an Andersdenkender aufzubauen.
Okay, du hast jetzt von der Strategie der Angegriffenen geredet. Ich meinte aber eigentlich die Strategie der Staatsanwaltschaft.
Ich meine, was schon jetzt oder auch davor klar erkennbar ist, ist, dass da jetzt mittlerweile ja seit einem Jahr die massivste politische Stimmungsmache irgendwie gegen Antifaschistinnen in Baden-Württemberg seit wahrscheinlich 10 Jahren betrieben wird. So, und der Innenminister persönlich sich dazu äußern muss an verschiedenen Stellen, des Verfassungsschutzdossiers dazu gibt und so weiter und so fort. Und der enorme, also auch politische Druck dahinter, jetzt wird ja irgendeine Gefahr von Linken und Antifas im Besonderen herbeigeredet, muss ja auch irgendwie begründet werden. So. Und da ist besteht natürlich der Versuch, eben genau darin, in dem Prozess das zu machen. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Also wenn man überlegt, die Staatsanwaltschaft sagt von sich aus, da waren irgendwie 20 bis 40 Leute beteiligt. Sie hat insgesamt jetzt im Laufe ihrer Ermittlungen, und da saß eine zwischenzeitlich 20-köpfige Ermittlungsgruppe quasi Vollzeit dahinter, muss man auch sagen, 10 Leute identifiziert, von denen sie jetzt 2 meint anklagen zu können. Eine Person schon wieder aus dem Verfahren draußen ist, weil die Bullen nicht auf die Idee gekommen sind, einfach mal zu checken, was ihre Kolleginnen an anderer Stelle zeitgleich filmen und es so offensichtlich herbeigezogen war, dass also es sehr greifbar ist, was für ein Drucks da geht. Und da versucht die Staatsanwaltschaft auf jeden Fall, das mit allen Mitteln durchzubekommen. Inwieweit sie das schafft, ist, glaube ich, schwer absehbar. Da gibt es durchaus erste kleinere Hoffnungsschimmer, an die man vielleicht ansetzen kann.
Ihr habt es schon vorher erwähnt, also zur Situation der Angeklagten. Die sitzt nach wie vor in U-Haft. Habt ihr derzeit Kontakt zu ihm? Und wenn ja, wie könnt ihr mit ihm kommunizieren? Und erzählt er was über seinen Alltag im Knast?
Also es gibt eben Briefwechsel, die stattfinden. Es werden fleißig Briefe geschrieben, darüber freut er sich auch immer sehr. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Medium, gerade für Insassen. Dann gibt's regelmäßig eben Besuche, die allerdings nur über Videotelefonie stattfinden können, eben aufgrund der momentanen Corona-Situation. Und eben ansonsten ist eben sein Anwalt natürlich in ständigem Austausch. Darüber hinaus kann sonst eigentlich natürlich kein großartiger Kontakt stattfinden.
Ja. Ich meine, ihm geht es soweit gut. Man merkt schon, dass irgendwie halt jetzt diese Prozesse laufen, was auf der einen Seite ja so ein bisschen Unsicherheit nimmt, weil es endlich mal anfängt, auf der anderen Seite natürlich auch eine Form von Belastung ist, aber glaube ich sehr deutlich immer ist, dass er sich freut, dass wir da sind und genau mitbekommt quasi, was auch andere Menschen irgendwie teilweise bundesweit so für ihn machen.
Die zweite Person ist Jo, der angeklagt ist. Wie bestreitet er gerade seinen Alltag, also vor dem Hintergrund von so einem womöglich langwierigen Prozess?
Ich glaube, er macht es genau richtig. Er versucht sich möglichst wenig davon beeinflussen zu lassen. So, der ist Mitte Januar nach 6 Monaten quasi wieder in Freiheit gekommen und ist seitdem so ein bisschen der gleiche, der er davor auch war. Also irgendwie geht arbeiten, ist wieder im Leben angekommen und versucht halt so wenig wie möglich sich irgendwie davon beeinflussen zu lassen. Also natürlich ist es auch eine Belastung, das muss man schon sagen, da jetzt ab nächste Woche 2-mal die Woche in Stammheim diesen Gerichtsverfahren zu haben.
Wann sind denn die nächsten Prozesstage und wie lange läuft der Prozess voraussichtlich noch?
Der nächste Prozesstag ist der Donnerstag, der 10. Juni um 9 Uhr vor dem OLG Stammheim. Da wird es auch wieder eine Kundgebung geben und natürlich eine solidarische Prozessbegleitung. Und ansonsten sind die Termine bis Mitte Oktober anberaumt. Es sind ja ungefähr 30 Stück an der Zahl. Wie viele es dann letztendlich werden, wird sich im Verlauf des Prozesses natürlich erst rausstellen. Aber es wird sich auf jeden Fall noch eine Weile ziehen.
Ja, wollt ihr noch was loswerden? Letzte Worte?
Ich glaube, was so ein bisschen wichtig ist und sich ja schon gezeigt hat, ist, dass Solidarität ein Gut ist bei uns Linken, das wir auch hoch schätzen sollten. Dementsprechend sind wir, glaube ich, einerseits dankbar, hier nochmal in einer Radiosendung sein zu können, ein bisschen über unser Anliegen quatschen zu können, weil es natürlich auch Leute erreicht und natürlich über alles, was die ganzen Leute auch sonst so überall machen, außerhalb von Stuttgart.
Genau, und ansonsten eben seid solidarisch, wer hier aus der Region kommt, gerne jetzt auch zu den Prozessen kommen. Es werden immer Leute da sein und ansonsten gibt es die alle weiteren Infos und auch nochmal zu Hintergründen oder auch zu anderen Kampagnen, die so deutschlandweit stattfinden, mit ähnlichen Geschichten unter notwendig.org. Genau, und da ist dann auch nochmal das Spendenkonto der Roten Hilfe und die Möglichkeit, eben Briefe zu schreiben an die Genossen, die
hinter Gitter sitzen.